um 18 Uhr mit Christian Findt.
US-Präsident Trump hat Iran mit Bombenangriffen gedroht, sollte es keine Einigung im Streit um das Atomprogramm geben. Dem Sender NBC sagte Trump, es bestehe auch die Möglichkeit, Länder, die mit dem Iran Handel betreiben, mit Strafzöllen zu belegen. Iran wiederum drohte mit Gegenangriffen auf US-Militärstützpunkte in der Region. Zuvor hatte der oberste Führer Khamenei das Angebot von US-Präsident Trump zu direkten Verhandlungen abgelehnt. 2 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar und Thailand dauert die Suche nach den Überlebenden an. Allein in Myanmar geht die Militärregierung bisher von 1.700 Toten aus. Franziska Amler.
In Mandalay, nahe dem Epizentrum des Bebens, ist es Helfern gelungen, 30 Stunden nach dem Erdbeben eine Frau lebend aus den Trümmern zu bergen. Die Situation im Land ist weiter unübersichtlich. Vielerorts fehlt es an Ausrüstung. Bewohner berichten, dass sie zum Teil mit ihren bloßen Händen die Menschen ausgraben. Um Hilfe im Bürgerkriegsland Myanmar zu ermöglichen, haben Rebellen eine 2-wöchige Waffenruhe verkündet. Mehrere Länder haben bereits Teams und Hilfsgüter geschickt. Indien hat angekündigt, seine Unterstützung noch einmal deutlich zu verstärken.
Die Leipziger Buchmesse ist mit einer erfolgreichen Bilanz zu Ende gegangen. Die Veranstalter zählten fast 300.000 Besucherinnen und Besucher. Das seien 13.000 mehr als im vergangenen Jahr. An der Buchmesse waren über 2040 Verlage beteiligt. Gastland war dieses Jahr Norwegen. In Hannover startet am Abend eine der weltweit wichtigsten Industriemessen, die Hannover Messe. Der scheidende Bundeskanzler Scholz eröffnet sie. Zentrales Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrieproduktion. Mehr als 4.000 Aussteller aus 60 Ländern zeigen den neuesten Stand der Technik. Gastland ist diesmal Kanada. Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren auf Hawaii. Neil Stumps erinnert an Richard Chamberlain.
Seine Rolle als Pfarrer Ralph de Bricassar im TV-Vierteiler Die Dornenvögel machte Richard Chamberlain Anfang der 80er Jahre weltbekannt. Außerdem war er in TV-Produktionen wie der Abenteuerserie Shogun zu sehen. Chamberlain stand aber auch auf Theaterbühnen. Mit fast 70 machte er in seiner Autobiografie seine Homosexualität öffentlich. Eine große Erleichterung, wie er später sagte. Zuletzt lebte Chamberlain auf Hawaii. Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln, so zitieren US-Medien seinen langjährigen Partner Martin Rabbit.
Das Land Brandenburg lobt ab sofort wieder den Inklusionspreis aus. Er richtet sich an Gemeinden, Städte und Landkreise, aber auch an Vereine und Verbände. Ute Sander.
Mit dem Preis sollen Projekte gewürdigt werden, die eine aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, sagt Brandenburgs Landesbehindertenbeauftragte Janni Armbruster. Das diesjährige Motto lautet Inklusion vor Ort, mit kleinen Schritten Großes bewirken. Geehrt werden die 3 besten Initiativen, die auch gerne kreativ und einzigartig sein dürfen. Einsendeschluss ist der 13. Mai. Die Preisverleihung findet am 22. Juli in Potsdam statt.
Neuer Trainer von RB Leipzig ist Jolt Löw. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, bekommt Löw einen Vertrag bis zum Saisonende. Er war von 2015 bis 2018 bereits Co-Trainer bei RB. Am Vormittag hatte RB Leipzig die Trennung vom bisherigen Trainer Marco Rose bekannt gegeben. In der Fußball-Bundesliga ist den Fußballern des 1. FC Union Berlin ein wichtiger Sieg gelungen. Beim favorisierten SC Freiburg setzten sich die Köpenicker mit 2:1 durch. Das waren die Nachrichten. Es ist 18.04 Uhr.
Wetter.
Kommende Nacht gibt's viele Wolken, Regen, einzelne Schauer, die Tiefstwerte 6 bis 4 Grad. Zum Wochenbeginn gibt es dann erstmal wieder viele Wolken, wenig Sonne und vor allem nach Süden hin zeitweise leichten Regen. Ab Mittwoch wird es dann heiter bis sonnig und dabei trocken und sehr mild.
Verkehr.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck-Spreeau kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Und bitte Vorsicht auf der A111 und der nördlichen A10 in Richtung Dreieck-Havelland im Kreuz Oranienburg. Da ist nach einem Unfall die linke Spur blockiert. Probleme gibt es auf der A24 Hamburg Richtung Berlin. Nach einem Unfall zwischen Suko und Putlitz ist die rechte Spur noch gesperrt. Rechnen Sie da mal mit 20 Minuten mehr. Und bitte Vorsicht auf der B5 in Richtung Perleberg zwischen Premslin und dem Abzweig Schönfeld. Da steht nämlich ein defektes Fahrzeug. Zur S-Bahn bis heute Betriebsschluss fahren Busse von Baumschulenweg zur Grünbergallee sowie nach Spindlersfeld und Grünau. Busse fahren auch zwischen Pankow und Karow. Und darüber hinaus sind die Linien 41, 42 und 46 wegen der Schäden an der Ringbahnbrücke zwischen Halensee und Westend bis auf Weiteres noch unterbrochen. Auch dort fahren ersatzweise Busse. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
Das tun wir. Vielen Dank.
Die Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Gesa Ufer und Anne-Dore Krohn.
So sieht's aus. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Bei der Leipziger Buchmesse gab es in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord. Es gab einen Traum im Frühling aus dem Gastland Norwegen. Glückliche Preisträgerinnen und Preisträger, aber auch Besorgnis über die politische Großwetterlage und die zukünftige Rolle der künstlichen Intelligenz. Die Leipziger Buchmesse war also Schauplatz großer Debatten. Und sie hat auch viele Umbrüche gespiegelt, auch was die Buchbranche selbst betrifft.
Ja, und was die Messe noch deutlich gemacht hat, ist, wie wichtig gerade in Zeiten wie diesen gute Geschichten sind. Der belarussische Autor Aljat Bacharewitsch, der seit Jahren im Exil lebt, inzwischen Neuberliner ist, hat in Leipzig den Preis für europäische Verständigung entgegengenommen. Und in seiner Dankesrede hat er es so formuliert.
Indem wir Roman und Poesie aufgeben, geben wir das Menschsein auf, sofern wir noch Menschen bleiben können. Menschen brauchen Märchen, um Menschen zu bleiben. Diejenigen, die heute versuchen, anderen Menschen ihr Asylrecht zu entziehen, haben als Kinder gute Bücher schlecht gelesen.
Ja, starke Worte. Wir sind etwas abgekämpft, aber voll mit Eindrücken von guten Gesprächen, von Lesungen und Begegnungen. Und wir wollen Ihnen in den kommenden 2 Stunden die Leipziger Buchmesse so ans Ohr legen, wie wir sie erlebt haben.
Mit von der Partie sind unter anderem Christine Bilkau, Robert Seethaler und Rattelschneck, Tobi Dahmen, Trude Teige, Jonas Lüscher und viele andere mehr. Herzlich willkommen zu den Literaturagentinnen.
Schön, dass Sie dabei sind. Window, The Weather Station war das auf Radio 1 und Radio 3. Es gibt einen Aufkleber, den alle Autorinnen und Autoren auf der Leipziger Buchmesse unbedingt haben wollen, aber nur drei dürfen ihn dann schlussendlich auf ihre Bücher kleben, nämlich diejenigen, die den Preis der Leipziger Buchmesse gewinnen. Auf dem kleinen runden Aufkleber steht dann auch Preis der Leipziger Buchmesse und der wurde am Messedonnerstag in den Kategorien Übersetzung, Sachbuch und Belletristik vergeben. Die Lizenz zum Kleben hat jetzt die Hamburger Autorin Christine Bilkau. Mit ihrem Roman Halbinsel hat sie sich gegen die anderen Nominierten auf der Shortlist durchgesetzt. Gegen Christian Krach, gegen Wolf Haas, Esther Dischereit und Chemile Sahin. Halbinsel ist eine Mutter-Tochter-Geschichte, die an der Nordsee spielt. Und Anne-Do, du hast Christine Bilkau auf der Messe getroffen.
Ja, also gefühlt saß Christine Bilkau auch wirklich auf jedem Podium, wenn man da so durch die Hallen gelaufen ist. Ich bin schon ganz lange Fan von ihren Büchern. Ich mochte schon ihr Debüt, Die Glücklichen, 2015 erschienen. Da hat sie von der Angst vor sozialem Abstieg erzählt. Das ist so eine Autorin, die leise über laute Themen schreibt und die ganz nah an Biografien ranzoomt und dann gesellschaftliche Themen verhandelt. Aber das ist so wie nebenbei. Und ich habe Christine Bilkau am Freitagabend getroffen. Da hatte sie eine Lesung in Leipzig. Es war natürlich total voll. Und dann haben wir uns in ein Hinterzimmer zurückgezogen und ich habe sie zuerst gefragt, wie sie die letzten 24 Stunden eben nach der Preisverleihung so erlebt hat.
Die waren sehr kurzweilig, sehr vielseitig. Also die sind wirklich so an mir vorbeigerauscht. Und ja, ich bin so mitgerauscht, also von einem Interview zum nächsten, vom Ü-Wagen zum Podium, Hörfunk, Fernsehen. Also es war wirklich sehr atemlos, würde ich sagen. Und es ist gut, dass es dazwischen eine Nacht gab, wo ich mal ein bisschen das Ganze so ein bisschen realisieren und verarbeiten konnte.
Als du gestern Nachmittag auf die Bühne kamst, hast du eine Dankesrede gehalten und hast die letzten 10 Jahre so ein bisschen rekapituliert, weil genau vor 10 Jahren warst du mit deinem Debüt in Leipzig mit Die Glücklichen. Kannst du das schon irgendwie einschätzen, ob das viel für dich verändern wird, jetzt diesen tollen Aufkleber auf Halbinsel kleben zu können, Preis der Leipziger Buchmesse?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall was für das Buch verändern. Das Buch wird sicherlich einfach sichtbarer werden und vielleicht eben mehr Leser, Leserinnen finden. Es wird sicherlich mehr Veranstaltungen, mehr Lesungen geben, also einfach mehr Begegnungen auch. Das finde ich eigentlich auch immer besonders schön, diesen Austausch direkt nach der Lesung am Büchertisch, diese kleinen Momente des Feedbacks, die man bekommt, nach einer ja eher immer sehr einsamen Tätigkeit. Das ist tatsächlich was Schönes. Und was das Schreiben selbst angeht, das glaube ich gar nicht, dass das so viel verändert, weil das Schreiben ist das Schreiben und das folgt seinen eigenen Regeln und Gesetzen und das Schreiben interessiert sich gar nicht so viel dafür, was außerhalb dessen passiert.
Der Roman Halbinsel erzählt die Geschichte einer Mutter und einer Tochter. Es ist ein Generationenroman, es ist aber noch viel mehr. Das Thema Klima spielt eine große Rolle und das Thema, wie geht's unserer Gesellschaft, wie schauen wir in die Zukunft. Was war für dich der Anlass, diesen Roman zu schreiben? Was stand für dich am Anfang?
Ja, am Anfang war es so eine Beobachtung auch bei mir selbst und vielleicht auch verbunden mit so einer gewissen Wehmut, mit dieser Frage, wie bringt man ein Kind in diese Welt? Also wie bringt man ein Kind in diese Welt, wie sie jetzt ist? Und damit meinte ich dann gar nicht unbedingt das Kleinkind oder das Baby, was man auf die Welt bringt und das Kleinkind, sondern das geht ja weiter, das hört ja nicht auf. Und es fängt auch nochmal an, herausfordernd und auch manchmal kompliziert zu werden, wenn aus dem Kind ein erwachsener Mensch wird und wenn sich vielleicht manche Versprechen, die man gegeben hat und ja Zuversichtsversprechungen, wenn sich das nicht so einlöst und wenn plötzlich auf Augenhöhe miteinander diskutiert und sich ausgetauscht wird. Und um diesen ganzen Komplex ging es mir eigentlich. Dafür habe ich versucht, Figuren zu finden und eine Geschichte zu finden.
Es gibt eine Mutter und es gibt eine Tochter. Die Mutter heißt Annette und die Tochter heißt Lynn und die Tochter ist Mitte 20. Und nach einem Zusammenbruch zieht sie wieder bei der Mutter ein, die auf einer Halbinsel in Nordfriesland lebt. Du beschreibst dann, wie diese beiden erwachsenen Frauen dann sich wieder neu annähern, neu verorten. Was für Herausforderungen stellen sich den beiden jetzt als erwachsene Frauen plötzlich wieder miteinander unter einem Dach zu leben?
Ja, dieses Verhältnis von den beiden ist ja eben sehr ungeklärt, weil einerseits sind es zwei erwachsene Frauen, eine fast 50, die andere fast 25. Und trotzdem sind sie ja auch Mutter und Tochter. Und die Mutter kommt auch diesem Prozess gar nicht so hinterher. Also die sieht in dieser erwachsenen Frau ja auch immer noch ihr Kind. Und die Dynamiken zwischen denen sind ja einerseits immer noch diese Art von Fürsorge, die eine Mutter für ihr kleineres Kind hat. Aber dem ist Lynn natürlich entwachsen. Und dann wiederum ist sie ja aber wieder gerade nach Hause gekommen und fängt an, ihr altes Kinderzimmer herzurichten und fängt an, sich da so ein bisschen fallen zu lassen und einzuigeln und wirkt erschöpft und antriebslos. Also das heißt, sie benimmt sich zwischendurch ja selber wieder wie ein Teenager. Und dieses ganze Ungeklärte zwischen den beiden, das entfaltet sich so nach und nach.
Den zweiten Teil des Gesprächs mit der Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse, mit Christine Bilkau über ihr Buch Halbinsel, hören Sie nach Randy Newman.
You're feeling wonderful, maybe you're falling in love, maybe you're falling in love, maybe you're falling, 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 falling in love. You stare across the harbor, lights along the bay. Your arms have got so heavy now, they're just getting in your way. Look, now you're walking in the Holy Land. Yeah, that's you there, walking with the King. You ask, what have I done to deserve it? Well, you haven't done a thing.
Eine junge Frau, Mitte 20, zieht nach einem Burnout wieder bei ihrer Mutter ein, die in einem Haus am Wattenmeer lebt. Das ist die Grundkonstellation in Christine Bilkaus neuem Roman Halbinsel. Mit dem hat sie gerade den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Anne-Dore, du hast die in Leipzig getroffen, die Christine Bilkau, und du hast mit ihr darüber gesprochen, über dieses ja sehr besondere Verhältnis zu erwachsenen Kindern. Man kennt sich einerseits unheimlich gut, aber andererseits gibt es dann immer wieder diese Momente, in denen einem, in diesem Fall ja, die andere total fremd ist.
Ja, und ich muss sagen, ich habe davon noch nicht oft gelesen in Büchern.
Bestimmt.
Und ich wollte von Christine Bilkau wissen, ob ihr das auch so ging und ob ihr selbst Bücher gefehlt haben, in denen eben von diesem besonderen Verhältnis zu erwachsenen Kindern erzählt wird.
Ja, ich habe tatsächlich dazu eigentlich noch nichts gelesen. Es gibt ja einige Bücher, viele Bücher über das Thema Mutterschaft, vor allem dieses Werden von Mutterschaft, das kleinere Kind oder die Schwangerschaft, die Geburt, diese ersten Jahre und diese ganzen, also emotionalen, aber auch sozialen Fragen, die sich dann auftun. Aber es geht ja weiter und es wird komplizierter und Mutterschaft oder Elternschaft hört nicht auf. Und wie das eigentlich ist, ja, dieses Paradox oder diesen Widerspruch gibt, da ist das Kind war mal klein und jetzt ist es erwachsen und die alten Muster, wie man miteinander redet, funktionieren so nicht mehr. Das hat mich interessiert, das wollte ich erzählen.
Die Lynn, die Tochter, die hat Umwelttechnik studiert, beschäftigt sich viel mit dem Klima und dazu passt auch sehr gut der Schauplatz. Der Roman heißt ja Halbinsel und die Mutter wohnt in einem Haus auf einer Halbinsel an der Nordsee. Eine Landschaft, die natürlich sehr geprägt ist von Ebbe und Flut, von dem Wattenmeer. Inwiefern hat diese Landschaft für dich eine tragende Rolle in diesem Roman?
Ja, die Landschaft ist tatsächlich in diesem Roman sehr wichtig. Ich wollte einfach entlang des Wassers erzählen, weil diese Küstenabschnitte was sehr Fragiles haben. Auch von der Geschichte her weiß man, da hat sich immer viel verändert. Da gab es Umbrüche, Katastrophen. Das ist eine Landschaft, die von Verletzbarkeit erzählen kann. Also auch von Verletzbarkeit von uns Menschen und aber auch von Widerstandskraft, von diesem sich Widersetzen der Naturgewalten, Lösungen finden, Deiche bauen, Gräben graben, Sperrwerke einrichten. Also dieses, es ist ein Bild für uns, wie wir versuchen, uns immer wieder ja diesen Ort zu erschaffen und gleichzeitig aber vielleicht auch das eine oder andere Mal die Naturgewalten ignorieren oder uns da versuchen, auch übermächtig zu fühlen. Also all das lässt sich erzählen, aber es lässt sich eben auch viel über Mutter und Tochter erzählen, wie die beiden auf diese Landschaft blicken und welche Fragen sie damit verbinden an die Vergangenheit oder eben auch an die Zukunft. Lynn ist da viel zukunftsgerichteter, die denkt an ansteigende Meeresspiegel, an interaktive Klimakarten und das sieht die Mutter eine Weile gar nicht, das versteht sie gar nicht, das muss sie nach und nach erst herausfinden, also ihre Tochter neu kennenlernen auf eine Weise.
Du schreibst in deinen Büchern oft über die Begegnung von Generationen. Also das ist nicht in diesem Roman das erste Mal, dass sich verschiedene Generationen begegnen und dann gibt es da Reibungen und Nähe. Und hier in diesem Roman ist das insofern auch interessant, weil Lynn, die Tochter, gehört einer Generation an, die oft im Moment ja nicht unbedingt sehr positiv beschrieben wird. Inwiefern war dir das ein Anliegen, da vielleicht auch auf so Tendenzen gerade der Berichterstattung zu reagieren?
Ja, das kam eigentlich von ganz allein, dass sich das so in den Text eingeschrieben hat, dass ich mich mit dieser 24-Jährigen beschäftigt habe, beziehungsweise die Erzählerin, die Mutter, beschäftigt sich neu mit ihrer Tochter. Und alle diese Fragen tauchen auf, also diese Belastung, diese Verlusterfahrung auch. Also Klimawandel hat ja auch mit Verlusterfahrungen zu tun. Da gehen Gewissheiten verloren. Es gibt aber auch so eine Art von Trauer. Es gibt ja tatsächlich diesen Begriff auch der Klimatrauer, dass man eben auch trauern kann über einen für immer abgeschmolzenen Gletscher, den es nicht mehr geben wird, oder für ausgestorbene Arten, die eben für immer verschwunden sein werden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Gesellschaft aber eben nicht besonders positiv auf diese Forderungen auch, die von dieser Generation kommen, reagiert und dass auch diese Forderungen der Generation vielleicht für ein anderes Arbeiten zum Beispiel, für mehr private Zeit oder ne, was es da alles gibt, das wird teilweise ganz schön abgewertet und sogar dämonisiert. Und wenn Leute, die das Buch gelesen haben, hinterher sich da vielleicht selbst mal ein bisschen hinterfragen oder überhaupt diesen öffentlichen Diskurs hinterfragen, dann würde ich mich natürlich freuen. Ja, das wäre, ich weiß nicht, ob es ein Anliegen ist, ein Buch zu schreiben mit einem Anliegen, aber trotzdem ist es etwas gewesen, was mich beschäftigt hat und was ich als sehr ungerecht empfinde.
Sagt Christine Bilkau, Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse. Ihr Roman Halbinsel ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 24 €. Und in unser Sendegebiet kommt Christine Bilkau am 24. April. Dann stellt sie nämlich das Buch im Literarischen Kolloquium am Wannsee vor.
Und jetzt Cool Breeze von Mascha Kreller.
Warm fires are here.
on, baby, don't be long. Erykah Badu war das. Für alle, die sich danach sehen, mal wieder richtig zu lachen und die dazu noch Spaß am Kuriosen haben, vielleicht auch am manchmal nicht ganz jugendfreien Humor, da hätten wir eine Idee.
Also nicht ganz jugendfrei ist auf jeden Fall das passende Stichwort, denn es geht in diesem Band, den wir empfehlen, zum Beispiel um die Abenteuer von Schweinchen Dick und Hähnchen Kock. Mhm. Die fliegen gemeinsam zum Mond, um ein paar Hodenproben als Potenzmittel zu besorgen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wer bitte schreibt denn sowas, dann hören Sie einfach mal. Wir haben nämlich die beiden Autoren bzw. Zeichner auf der Leipziger Buchmesse gestellt.
Wir freuen uns jetzt ausgesprochen, mit zwei Männern zu sprechen, die gemeinsam ganz wunderbaren, groben Unfug produziert haben. Der österreichische Bestsellerautor Robert Seethaler nämlich und Markus Weimer, die eine Hälfte des Cartoon-Duos Rattelschneck, die haben sich gegenseitig ihre versponnenen Ideen hin und her gemailt. Und das Ergebnis ist ein gemeinsames Buch. Trotteln heißt es. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo.
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 Und dieser Titel Trotteln, der führt uns gleich zur ersten Frage.
Ja, wir dachten, wir gehen jetzt erstmal phänomenologisch vor. Was zeichnet eigentlich echte Trotteln aus? Und was unterscheidet sie von Dodeln, die kommen im Buch nämlich auch vor, oder den immer häufiger anzutreffenden Trotteln?
Also ich kann da nicht viel sagen, weil ich von diesen Dodeln noch nie gehört hatte vorher. Das kommt wohl aus Österreich vermutlich. Und ich fand eigentlich jetzt nur interessant, mit ihm mal was zu machen, weil irgendwie ich noch nicht so viel über Österreich weiß, wie ich gerne wüsste, weil ich manchmal dahin muss, aber ein bisschen unsicher immer.
Diese Unsicherheit, da müssen Sie uns weiterhelfen, Robert Seethaler, was sind denn Dodeln?
Dodeln ist eine schwächliche Verkleinerung der Trotteln. Die wird eigentlich nur in sympathischerer Weise angewendet. Ein Trottel ist eine echte Beleidigung, ein Dodel hingegen hat auch was Liebevolles. Das schwingt ein bisschen Zuneigung mit.
Apropos Zuneigung, das ist ja ein seltener Glücksfall, wenn man auf jemanden trifft, der einen ähnlich schrägen Humor hat wie man selbst. Woher und seit wann kennen Sie beide sich?
Also ich sage mal seit 6 Jahren, einmal bei einem Essen uns gesehen hatten und dann irgendwie so, läuft er ja immer da in derselben Gegend rum, wo ich auch bin. Und dann habe ich mal Fußball geguckt in so einer Kneipe und war das Fenster auf und dann ging er da vorbei, seine Stammkneipe vermute ich mal, und dann habe ich so, hallo Robert, komm mal her. Da war gerade ein Fußballspiel am Laufen, da habe ich mich trotzdem mit ihm unterhalten, aber er ist auch mal so ein bisschen kurz, sag ich mal, und ging dann auch wieder los, also weg, und dann konnte ich weiter gucken und dann trifft man sich manchmal zufällig.
Ja, so schaut's aus. Eigentlich kennen wir uns immer noch nicht richtig.
Wie ist das eigentlich? Ab welchem Punkt hat sich bei Ihnen beiden das Hin- und Herbrödeln zu einer Gewohnheit ausgewachsen? Also wann wussten Sie, das hier ist so schrullig, das muss unbedingt ans Licht der Öffentlichkeit?
Naja, wir wissen ja bislang noch nichts über das Buch. Wir können auch darum so schlecht darüber sprechen. Und das, ob es schrullig ist, müssen andere beurteilen. Für uns ist das eigentlich bitterer Ernst. Ich persönlich bezeichne ja die Trotteln auch als mein Hauptwerk.
Würden Sie da mitgehen?
Wenn er das so sieht, ja.
Es finden sich da sehr, sehr viele sehr, sehr schrullige Miniaturen in diesem Band. Ich würde Sie vielleicht, Robert Seethaler, einfach mal bitten, ein Beispiel einzulesen. Das haben wir einfach mal, weil es so schön ist, gleich mitgebracht.
Der Ober bringt den Kaffee. Der Unter wischt den Tisch. Der Unterober bringt noch ein Glas Wasser, falls gewünscht. Der Oberunter schimpft mit dem Unter, wenn er nicht gründlich gewischt hat.
Wie bitte kommt man auf so einen Unfug? Gibt es möglicherweise auch noch einen Unterschied zwischen dem österreichischen Humor und dem hiesigen?
Naja, das müsste ich eigentlich wissen als Doppelstaatsbürger, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was Humor ist. Ich habe keine Definition dafür. Ich habe sehr gelacht und das ist immer die Hauptsache.
Es gibt in diesem Buch zum Beispiel den Unscheinbär. Was zeichnet den denn aus?
Von dem hört man immer nichts.
Oft ist es ja so, das Prinzip dieses Buches, dass Sie, Herr Seethaler, dem Kollegen Markus Weimer auftragen, eine Idee in eine Zeichnung umzusetzen. Und das geschieht dann auch sehr prompt, wirklich kongenial. Wie sieht es eigentlich mit Ihren eigenen Zeichenkünsten aus? Also vom imaginären Auge tut sich da ja auf jeden Fall schon sehr viel.
Ja, nicht nur. Ich habe ja auch einige Zeichnungen dabei gesteuert. Das Problem ist nur, er zeichnet in 1 Minute und ich brauche 3 Stunden dafür. Ich muss das dann mit Buntstift kolorieren und sitze halt da wie ein Schüler zu Hause. Aber wir zeichnen beide, ja.
Das Ganze fängt ja zumindest im Buch mit der Zeichnung eines Kamels an. Und zwar findet das Ganze an einem Kneipentisch statt. beschreiben Sie doch mal, war das wirklich so? Da gab es den Zeichentisch, einen Stift, zufällig einen Notizblock?
Die Kneipe gibt es auf jeden Fall, den Tisch auch. Der Skizzenblock gehört einer Freundin von Robert, durften wir reinzeichnen. Ich habe nicht immer alles dabei, er auch nicht. Und dann war es aber schon so, dass mir das irgendwie am nächsten Tag wieder einfiel. Wieso hat er eigentlich gezeichnet? Also so. Und dann kam halt irgendwie, dass es ein Kamel ist. Und da dachte ich, naja, hat er echt gut gezeichnet eigentlich.
Nachdem Sie jetzt das erste Mal gemeinsam so ein Projekt gemacht haben, so ein Buch herausgegeben haben, wie geht's weiter? Wird es Trotteln 2 geben? Steht schon das nächste Projekt in den Startlöchern von Ihnen beiden?
Also in den Startlöchern steht nichts und wenn, dann heißt es nicht Trotteln 2, sondern Volltrotteln.
Ja, jetzt erstmal Trotteln, das sehr erfreuliche Buch von Robert Seethaler und Rattelschneck, erschienen bei Ullstein, 128 Seiten, kosten knapp 28 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wir trotteln dann jetzt alle mal weiter rum auf dieser Messe.
Danke, tschüss.
Ciao.
He's walking along with his soul in his lungs. You stare at him long, you can find a new song. Everyone thinks they've got him in praise, but you're still miles away. You're still.
Hold Me Now war das von The Polyphonic Spree. Und jetzt hören wir einen Song über den Ort, an dem manchmal die besten Gespräche unter Frauen stattfinden. Ladies Room von Olivia Dean.
Don't kick up a fuss when I'm feeling independent. Don't mean you're not enough. I thought we had some trust. So why are you lying? I ain't buying that. I told you what it was. You protecting us. Thank you.
Traum im Frühling. Das war das Motto des Gastlandes Norwegen auf der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr. 50 norwegische Autorinnen und Autoren waren mit ihren neuen Büchern angereist. Und es ging auch am Stand in der Messehalle sehr, sehr frühlingshaft zu. Die Norweger hatten extra viele Töpfe Margeriten mitgebracht und aufgestellt. Die meiste Zeit war es knackvoll bei den Norwegern und Norwegerinnen am Stand. Zumindest immer, wenn ich da vorbeigekommen bin, Anne-Dore, die norwegische Literatur kommt in Deutschland sowieso ziemlich gut an, oder?
Ja, total. Also die ist schon fast traditionell erfolgreich. Und also jetzt nicht nur die Klassiker wie Knut Hamsun oder Henrik Ibsen. Auch die Gegenwartsliteratur, die hat hier unheimlich viele Fans. Also klar, Karl Ove Knausgård hat natürlich sehr besonders viele Fans, vor allem weibliche, mit seiner sechsbändigen autofiktionalen Reihe Kämpfen, Lieben, Träumen und so weiter. Der war auch in Leipzig und hat sein neues Buch vorgestellt, Die Schule der Nacht. Und dann habe ich die Autorin Trude Teige getroffen. Die ist in Deutschland auch sehr, sehr erfolgreich, vor allem mit ihrer Großmutter-Trilogie. Der erste Band heißt Als Großmutter im Regen tanzte. Da geht es um deutsch-norwegische Verwicklungen im Zweiten Weltkrieg. Die hat sehr, sehr viele Leserinnen und Leser hier in Deutschland. Und sie hat mir gesagt, dass der deutsche Buchmarkt für sie selbst inzwischen wichtiger für sie ist als der norwegische.
I've been traveling all over Germany. And everywhere people come to me and say, after reading your book, I went to my aunt or my grandparents or parents and asked them about the war.
Ja, also Trude Teige hat hier wirklich viele, viele Fans und ganz viele Leute, die zu ihren Lesungen kommen, sind dann da halt deshalb angeregt, mit ihrer eigenen Familie, mit ihren eigenen Eltern oder Großeltern nochmal zu sprechen. Und sie hat gesagt, dass der deutsche Buchmarkt sowas ist wie ein Sprungbrett für norwegische Literatur. Also wer auf Deutsch verlegt wird, der wird wahrscheinlich auch noch in andere Sprachen übersetzt. Es gibt sogar eine extra Agentur, Norla, Norwegian Literature Abroad heißt die, die sich um die Verbreitung norwegischer Literatur kümmert. Und ich habe mir noch mal vor Augen gehalten, Norwegen hat insgesamt 5,5 Millionen Einwohner. Also ein bisschen weniger als unser Sendegebiet Berlin und Brandenburg zusammen. Das ist ungefähr 6,4, 6,5 Millionen. Und da macht es natürlich einen riesen Unterschied, wenn dann norwegische Bücher übersetzt werden.
Ja, aber ja, von nichts kommt nichts. Man hört, dass der norwegische Staat auch ausgesprochen viel für seine Autorinnen und Autoren tut. Die Prinzessin Mette-Marit sollte ja auch eigentlich den Norwegen-Stand eröffnen. Leider hat sie aber in letzter Minute absagen müssen.
Genau, also die Prinzessin tritt sehr oft auch für Literatur auf, sehr gerne. Und was es in Norwegen gibt, ist die sogenannte Ankaufregelung. Das ist, glaube ich, weltweit einzigartig. Das ist auch ein Teil des Erfolgs der norwegischen Literatur. Es ist nämlich so, dass fast alle Bücher, die neu erscheinen, vom Staat unterstützt werden. Und zwar werden ungefähr 800 Exemplare von jeder Neuerscheinung gekauft, solange eine gewisse Qualität gewährleistet ist. Und diese Bände werden dann an die norwegischen Bibliotheken verteilt. Also es gibt sozusagen keine unverkäuflichen Bücher in Norwegen. Und es gibt sehr großzügige Stipendiensysteme. Das klingt erstmal so, als müsste man keine Angst haben, sich als Autorin oder Autor zu versuchen. Gut. Und es gibt auch sehr viele Autoren in Norwegen. Also eine ganz hohe Autorinnen- und Autorendichte. Und eine der berühmtesten ist natürlich Vigdis Hjorth. Also die ist eine Frau, die auf sehr vielen Podien jetzt in Leipzig hier saß mit ihrem neuen Buch Die Wiederholung. Und sie wurde gefragt, was ihr zu dem Motto der Buchmesse einfällt. Denn die ganze Buchmesse in Leipzig stand unter dem Motto Worte bewegen Welten. Und da hat sie eine Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt.
You know, words give birth to more words. That's my experience from when I was a child. You know, if I went to church because I was forced to go to church on Sunday morning to Sunday schools, and now I understand as a grown-up because the father and the mother should have possibility to have sex on Sundays.
Ja, also die Eltern von Vigdis Hjorth haben sie als Kind immer in die Sonntagsschule geschickt, damit sie endlich ungestört Zeit zu zweit hatten. Auch eine schöne Interpretation des Mottos Worte bewegen Welten. Mhm. Also die Autorin ist sowieso sehr unterhaltsam. Die liebt die Performance, die hat auch auf Podien gesungen und die ist überall in Leipzig aufgetreten, auch abends. Also die ganze Stadt ist ja immer ein Lesefest, auch in Leipzig in der Innenstadt. Und viele norwegische Autoren und Autoren waren auch in der Schaubühne Lindenfels zu sehen. Das war sozusagen die Hauptzentrale.
Mhm. Wenn wir nochmal bei den bekannten Namen aus Norwegen sind, also Maja Lunde habe ich gesehen, Thomas Espedal war da, Erik Fosnes Hansen, aber Jon Fosse, den habe ich irgendwie vermisst, der war nicht da, oder?
Ja, schade. Also genau, der Nobelpreisträger, der hat sich leider entschuldigen lassen. Das ist eher so ein Zurückgezogener, der gar nicht so gerne sich in die Massen wirft. Aber sein Übersetzer war da, Heinrich Schmidt-Henkel, ein Berliner. Der hat über seine Zusammenarbeit mit Jon Fosse gesprochen. Und außerdem ist er der erste Preisträger des Internationalen Fosse-Preises für Übersetzungen. Also der ist gerade neu gegründet worden, dieser Preis. Und Heinrich Schmidt-Henkel nimmt diesen Preis im April im Königsschloss in Oslo entgegen.
Sehr standesgemäß.
Ja, absolut. Und 500.000 norwegische Kronen bekommt er. Das sind immerhin ungefähr 43.000 Euro. Also nicht so schlecht, finde ich. Wen ich auch zum ersten Mal getroffen habe, ist Johan Harstad. Der war mit seinem Buch Unterm Pflaster liegt der Strand da. Es ist ein sehr dickes Buch.
Ja, allerdings.
Über 1000 Seiten. Es geht unter anderem um Atomkraft, um eine Kindheit in einem Vorort von Stavanger im Südwesten Norwegens. Und Johan Harstad hat etwas sehr Erbauliches zum Thema die Kraft der Literatur gesagt.
Music and literature and art in general is what is most dangerous to fascism, because it invites you to think. What books or what art in general does, it invites you to think about how the other people are thinking about the world we live in. And that is very, very dangerous for people trying to control you.
Ja, Johan Harstad sagt, dass Musik und Literatur und Kunst generell eigentlich sehr gefährlich sind für alle faschistischen Tendenzen, weil Literatur dazu einlädt, nachzudenken.
Johan Harstad glaubt, dass Literatur einen Unterschied machen kann. Vielen Dank, Anne-Dore, für diesen kleinen Einblick in den Auftritt des Gastlands Norwegen auf der Leipziger Buchmesse und auf den Seiten der Leipziger Buchmesse. Da können Sie auch noch mal ein Themenspezial zu den norwegischen Autorinnen und Autoren finden, die in diesem Jahr zu Gast waren. Die reisen genau jetzt wahrscheinlich gerade wieder zurück in den Norden, ganz sicher, um dort weiterzuschreiben, beziehungsweise vor allem auch, um, wie wir jetzt gehört haben, für uns weiterzuschreiben, für den deutschen Buchmarkt.
Just cool if
you join me. You would love it. You would love it. You would love it. You would. You would love it. You would love it. You would love it. You would. You would love it. Too many options.
Die Fans aus Berlin, weil das mit Love It gehört auf Radio 1 bzw. Radio 3. Und das hier ist Kubidon gemeinsam mit Mila. Feel it!
Literaturagentinnen-Spezial zur Leipziger Buchmesse mit unseren Eindrücken, mit unseren Gesprächen. Und Anne Dürre, ja, so ein bisschen, wenn man so Rückschau hält, hast du eigentlich so, kannst du einen Moment benennen, der dir so richtig in Erinnerung geblieben ist, der für dich echt nachhallt nach dieser Messe?
Also es gab auf jeden Fall ein Bild, das ich mitgenommen habe, und zwar von Katrin Schumacher, das ist die Juryvorsitzende beim Preis der Leipziger Buchmesse. Und die hat bei der Preisverleihung gesagt, wer liest, der scheint der Welt verloren gegangen. Stattdessen liest man sich ja in die Welt hinein. Und dann hat sie uns Lesende mit Kraftwerken verglichen. Sie hat gesagt, würden Gehirne leuchten, würden wir strahlen. Und das fand ich ein total schönes Bild, dass wir als Lesende so strahlende kleine Kraftwerke sind. Aber genialerweise natürlich ohne die gesundheitlichen Nebenwirkungen.
Hier kommt Dicky Allen bis zu den Nachrichten mit Shadow Man. Um 19 Uhr mit Christian Findt.
US-Präsident Trump hat sich verärgert über Russlands Präsident Putin geäußert. Grund sei dessen Behauptung, Selenskyj sei nicht der rechtmäßige Präsident der Ukraine, so Trump in einem NBC-Telefoninterview. Martin Ganzelmeier.
Offensichtlich ist Trump frustriert, dass Putin nicht schneller auf seinen Vorschlag eines Waffenstillstands eingeht. Im Telefoninterview mit NBC drohte Trump Russland mit zusätzlichen Zöllen für russisches Öl. Wer russisches Öl beziehe, dürfe außerdem keine Geschäfte mehr in den USA tätigen. Trump kündigte an, er werde in der kommenden Woche mit Putin telefonieren.
Dem Iran drohte Trump mit Bombenangriffen, sollte es keine Einigung im Streit um das Atomprogramm geben. Dem Sender NBC sagte Trump, es bestehe auch die Möglichkeit, Länder, die mit dem Iran Handel betreiben, mit Strafzöllen zu belegen. Iran wiederum drohte mit Gegenangriffen auf US-Militärstützpunkte in der Region. Zuvor hatte der oberste Führer Khamenei das Angebot von US-Präsident Trump zu direkten Verhandlungen abgelehnt. Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar und Thailand dauert die Suche nach Überlebenden an. Allein in Myanmar geht die Militärregierung bisher von 1.700 Toten aus. Franziska Amler.
In Mandalay, nahe dem Epizentrum des Bebens, ist es Helfern gelungen, 30 Stunden nach dem Erdbeben eine Frau lebend aus den Trümmern zu bergen. Die Situation im Land ist weiter unübersichtlich. Vielerorts fehlt es an Ausrüstung. Bewohner berichten, dass sie zum Teil mit ihren bloßen Händen die Menschen ausgraben. Um Hilfe im Bürgerkriegsland Myanmar zu ermöglichen, haben Rebellen eine zweiwöchige Waffenruhe verkündet. Mehrere Länder haben bereits Teams und Hilfsgüter geschickt. Indien hat angekündigt, seine Unterstützung noch einmal deutlich zu verstärken.
Die Leipziger Buchmesse ist mit einer erfolgreichen Bilanz zu Ende gegangen. Die Veranstalter zählten fast 300.000 Besucherinnen und Besucher. Das seien 13.000 mehr als im vergangenen Jahr. An der Buchmesse waren über 2040 Verlage beteiligt. Gastland war dieses Jahr Norwegen. In Hannover startet am Abend eine der weltweit wichtigsten Industriemessen, die Hannover Messe. Der scheidende Bundeskanzler Scholz eröffnet sie. Zentrales Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrieproduktion.